Herzlich willkommen zur 30. Folge von Triathlon Talk. Ja, wir feiern heute ein kleines Jubiläum. Mein Name ist Simon Müller und mein Gesprächspartner in dieser Episode ist Valentin Wernz. Valentin ist 24 Jahre alt, deutscher Triathlon-Profi auf der Kurzdistanz und DTU-Kaderathlet. 2019 machte er mit seiner starken Entwicklung bereits mehrfach auf sich aufmerksam, als er bei den beiden Weltcups in Australien auf Platz 3 in Mooloolaba und auf Platz 6 in New Plymouth landete. Darüber hinaus präsentierte er sich bei den Rennen der deutschen Mixed-Staffel im Rahmen der World Triathlon Mixed Relay Series in Abu Dhabi und Nottingham in starker Verfassung und machte deutlich, dass man ihn in Zukunft für internationale Top-Platzierungen durchaus auf der Rechnung haben sollte. Ich habe mit dem deutschen Juniorenmeister von 2014 über seine Olympia-Ambitionen für Tokio im kommenden Jahr gesprochen, den Start und Verlauf seiner Karriere, sein Training, die Konkurrenzsituation im deutschen Team und seine langfristigen Ziele, die er im Triathlon verfolgt. Schön, dass ihr mit dabei seid und viel Spaß beim Gespräch mit Valentin.
Ja, Valentin, erstmal schön, dass du da bist. Jetzt ist noch ein Tag bis zum WTS-Rennen in Hamburg, dein erstes WTS-Rennen hier in der Stadt, quasi unser Heimatstadt von unserem Verlag, unserer Redaktion. Von daher, ja, schön, dass du dir Zeit genommen hast und es soll jetzt erstmal vorrangig auch gar nicht um das Rennen gehen, sondern mehr um dich. Man hat so ein bisschen, wenn man kurzdistanzaffin ist, mitbekommen, dass du dieses Jahr auf jeden Fall einen Sprung gemacht hast und ja, schon mehrere Resultate eingefahren hast, mit denen einige Leute vielleicht vorher nicht so gerechnet hätten. Da kommen wir später noch im Detail drauf zu sprechen. Ja, vielleicht erstmal fangen wir mal von hinten an. Wie bist du ursprünglich zum Sport gekommen?
Ja, servus Simon. Danke, dass ich hier sein darf. Das war schon 10 Jahre her. Ich habe jahrelang Fußball gespielt und war auf meiner Schule in der Sportklasse. Und der damalige Klassenlehrer war eben Triathlet. Und ja, der hat dann Schultriathlon organisiert. Und da habe ich dann zum Spaß mitgemacht. Habe den dann gleich gewonnen. Und das war so meine erste Berührung mit Triathlon. Und kurz danach wurde dann in meinem Heimatort eine Jugendabteilung gegründet. Und da bin ich dann kurz danach, also dann eingetreten und habe dann neben Fußball noch ein bisschen Triathlon gemacht und so hat es dann langsam angefangen.
Kannst du sagen, was dich damals fasziniert hat? War das irgendwas Bestimmtes in der Sportart oder war es die Tatsache, dass du gemerkt hast, dass du einfach gut in dem bist, was du gerade ausprobierst?
Ja, eher das. Also ich neben Fußballspielen bin ich ab und zu so Mini-Marathons gelaufen, weil mein Vater halt jedes Jahr einen Marathon gemacht hat und da, also ich wusste schon, dass ich Talent für Laufen habe. Und ja, es hat dann richtig Spaß gemacht, auch mit der Gruppe damals und genau.
Wie hat sich das dann entwickelt? Ich meine, du bist ja jetzt quasi, nicht nur quasi, du gehörst zur erweiterten Weltspitze. Du machst Weltcuprennen, bist unter anderem jetzt dieses Jahr das erste Mal auf dem Podium gelandet. Du startest in der WTS. Höher geht es nicht mehr, klar, von den Platzierungen her auf jeden Fall, aber von dem, wo du angekommen bist, das war ja sicherlich nicht absehbar. Das ist ja bestimmt auch nichts, woran man in dem Alter erstmal denkt, sondern einfach wahrscheinlich, weil man Spaß daran hat. Wie hat sich das dann, dieses, ich sag mal, Projekt und Hobby Triathlon dann entwickelt zu dem Zeitpunkt bei dir?
Ja, also gerade als ich angefangen habe, war in der ITU dann auch der Wechsel von einer Weltmeisterschaft auf die Serie. Also ich habe es eigentlich von Anfang an verfolgt und ich habe schon immer den Traum gehabt, da irgendwann mal zu starten. Und klar, also man wurde dann immer besser. Also Baden-Württemberg-Ebene dann aufs Podium gekommen. Dann habe ich meine erste DM gemacht, bin da gleich Sechster geworden, was auch völlig unerwartet war, weil ich noch überhaupt keine Erfahrung so hatte. Dann ja jahrelang im Deutschlandcup gestartet, mich da immer in der Spitze etabliert. Und so, also dann halt die Kaderstufen durchgemacht in der Jugend. Bin dann mit 16, also nachdem ich 1,5 Jahre Triathlon gemacht habe, nach Freiburg ins Internat gezogen. Und ja, jetzt seit 4 Jahren trainiere ich in Saarbrücken. Und genau, also dann nach der Juniorenzeit dann eben Europacup viel gewesen. Und also mein ersten Weltcup war auch erst 2 Jahre her, das habe ich relativ spät dann starten dürfen. Wir hatten ja ein bisschen vom Verband dann so Vorlagen, was wir erreichen müssen und so. Und ja, jetzt seit letztem Jahr läuft es eigentlich richtig gut im Weltcup.
Was man dazu genau vielleicht nochmal sagen muss, du bist 24.
Genau.
Das heißt, ja, du bist eigentlich noch in einem sehr guten Alter. Hast eigentlich
jetzt auch so langsam fängt es besser.
Ja, genau. Du kommst langsam ins beste Kurzdistanzalter. Genau. Also du bist nicht so spät dran, weil du gerade meintest, irgendwie relativ spät. Das ist ja alles noch im überschaubaren Rahmen. Was mich noch interessieren würde, ist so, Wie du dich am Anfang, als Triathlon dich gefixt hat, dich damit beschäftigt hast. War das schon direkt, okay, ich mache ja irgendwie so Highspeed und kurze Strecken und ich schaue mir dann am liebsten irgendwie WTS an, oder war das so dieses, ach, das ist Triathlon und da gibt's ja dieses Ding auf Hawaii, und wie bist du dann so mit Triathlon in Berührung gekommen, was so die Außenwahrnehmung angeht?
Also ich habe relativ früh dann euer Magazin schon abonniert gehabt und da halt alles aufgesogen. Also mir war dann egal, ob es Langdistanz oder Kurzdistanz ist. Ich habe mich halt alles fasziniert und ja, durch das Interesse dann halt nicht mehr losgekommen.
Wann war so der Zeitpunkt bei dir, dass du gesagt hast, okay, das ist jetzt nicht nur irgendwie ein Traum, den jeder hat, wie viele kleine Kinder sagen, ja, ich will auch irgendwann mal da in der Bundesliga und in der Nationalmannschaft spielen, und dann ja irgendwann mit der Zeit merken, okay, das ist doch schon ein sehr, sehr elitärer Kreis, in den ich wahrscheinlich nicht reinkommen werde. Wann war so der Zeitpunkt, an dem du realisiert hast, okay, das kann wirklich klappen, wenn ich so weitermache?
Ja, gute Frage. Also ich denke, der erste Schritt war der Umzug nach Freiburg ins Internat. Das macht man nicht nur zum Spaß, sondern da hat man schon gewisse Ziele, die man erreichen will. Und man weiß dann eben auch, die Ziele kann ich nur erreichen, wenn ich mich voll auf den Sport konzentrieren kann, wenn die Schule entlastet wird, wenn ich eine gute Gruppe habe. Ja. Und dass es mit der WTS klappen kann, also kann ich Ihnen gar nicht so genau sagen. Also ich habe schon immer dran geglaubt, weil ich relativ früh dann auch in der Bundesliga gegen Jungs gestartet bin, die in der WTS gestartet sind oder schon bei Olympia waren. Dann habe ich schon relativ früh gemerkt, dass sie gar nicht mehr so weit weg sind.
Ja.
Und ja.
Aber vielleicht auch vor so einem Umzug und der Entscheidung, dass du, also Sportinternat bedeutet ja auch in erster Linie Sport, und dann spätestens da ist ja auch die, wie du schon gesagt hast, die Zielausrichtung, okay, es soll mal Richtung Profisport gehen, aber die Entscheidung davor, also dass du diesen Schritt machen willst, war das schon zu dem Zeitpunkt, wo du weit vorn bei Deutschlandcup-Rennen gelandet bist? Weil das ist ja dann auch schon ein ziemlich junges Alter. Da müsstest du ja irgendwie 14, 15 gewesen sein.
Nee, ja, ich glaube, ich war 16, als ich nach Freiburg bin.
Ja.
Und ja, nachdem die erste DM so gut lief und dann die zweite, glaube ich, auch, war dann, ja, der Schritt dann halt, der nächste Schritt war dann halt, nach Freiburg zu gehen.
Ja.
Und ja, jetzt, seitdem ich in Saarbrücken bin, also am Anfang in Saarbrücken habe ich mich noch nicht so als Triathlon-Profi gesehen. Da war ich eher noch so ein bisschen Studium und Triathlon. Und eigentlich erst seit 2-3 Jahren habe ich so für mich ja wirklich so geschnallt. Ja, du musst echt gucken, dass du Sponsoren findest und dass dein Umfeld passt. Jetzt habe ich einen Manager seit geraumer Zeit, mit dem, also ging auch noch mal was so in die richtige Richtung.
Ja.
Und das hat sich so langsam halt entwickelt.
Ja. Ich glaube, der erste richtig große Erfolg, den du dann hattest, war 2014 Mixed Relay Europameister.
Genau,
ja. Wie hast du das da erlebt? Vor allem, weil das war ja der erste für dich große Erfolg, den du dann gleich, ja, so im Team gefeiert hast. Was war das für ein Gefühl?
Ja, war ein mega Rennen. Also das Einzelrennen lief ganz gut. Da war ich 15. glaube ich, mit einer Zeitstrafe noch. Und ja, die Staffel war dann, eigentlich die Franzosen waren so übermächtig, eigentlich im Vorhinein, weil die haben 3 Athleten auf dem Podium gehabt und wir Deutschen nicht. Und als wir die dann geschlagen haben, das war schon ein richtig cooles Gefühl. Und ja, hat dann auch richtig Motivation gegeben, dann dran zu bleiben. Bin dann kurz darauf noch deutscher Meister geworden, habe mich dafür die WM qualifiziert und konnte da dann aber leider nicht starten, weil ich verletzt war.
Ja.
Ja, Verletzung ist auch so ein Thema. Im Triathlon war ich auch lange nicht verschont. Und ein Grund, warum es jetzt so gut läuft, ist, dass ich einen relativ langen Zeitraum nicht verletzt war.
Ja. Ja, du hattest, ich glaube, immer mal wieder hattest du mal für eine ganz lange Zeit Probleme, oder war das
so? Nee, also so ein Ermüdungsbruch oder so hatte ich noch nie. Ich hatte Schienbein hatte ich ab und zu mal. Dann zur WM konnte ich nicht, weil ich am Knie eine Entzündung hatte. Also so kleinere Verletzungen, aber das summiert sich dann halt auch auf, wenn du dann im Winter nicht komplett trainieren kannst. Und das merkt man dann schon natürlich.
Würdest du im Nachhinein irgendwie sagen, dass es gab bestimmte Faktoren, warum das so gekommen ist? Also so, was weiß ich, fehlende Trainingsintelligenz. Du hast immer mehr gemacht, als der Trainer aufgeschrieben hat. Du hast immer, bist das härter gelaufen. Also die meisten Verletzungen kommen ja dann eher vom Laufen. Ja. Und was du ja gerade meintest, sind ja auch eher so klassische Laufverletzungen. Ja. Wie hast du das so wahrgenommen? Und vor allem, wie bist du mit dieser Zeit da noch umgegangen? Also gerade in Anbetracht dessen, du hast ja irgendwann dich dazu entschieden, vieles auf den Sport zu setzen. Und da sind ja Verletzungen immer schon ziemlich große Rückschläge eigentlich.
Ja, richtig. Aber das Gute am Triathlon ist ja, dass es nur eine Disziplin ist. Man kann eigentlich immer irgendwas machen.
Ja.
Also ich glaube jetzt nicht, dass ich verletzt war, weil ich zu viel Umfang geballert habe. Also wir haben schon relativ viel trainiert immer, aber im Laufen jetzt nie so die Kilometer geschrubbt.
Ja.
In Saarbrücken haben wir einen ganz guten Orthopäden. Und seitdem ich bei dem bin, eigentlich hat er es ganz gut im Griff mit mir. Mit Einlagen und Laufstilanalyse. Passenden Laufschuhen. Also wenn man da ein bisschen Zeit investiert und einen guten Orthopäden hat, dann kann man da schon gut gegenwirken.
Mhm. Du hast gerade angesprochen schon, du hast die WM leider verpasst, bist in dem Jahr aber Junioren deutscher Meister geworden. Das ist ja, ich könnte mir vorstellen, das ist ja so ein, ja, im Englischen würde man sagen, Breakthrough-Event gewesen. Also so für den Kopf auch einfach so der Durchbruch, die Bestätigung, okay, in der, ich sag mal, Altersklasse, in der ich bin ich quasi der Beste. Also klar, man kann immer nur die schlagen, die am Start sind. Brauchst mir jetzt nicht kommen mit 5 Leute, waren nicht am Start, so, das ist erstmal völlig egal jetzt. Wie hast du das dann aufgenommen? Also was hat das mit dir gemacht und vielleicht auch mit deinem Selbstbewusstsein?
Ja, also das war jetzt mein letztes Rennen als Junior sozusagen im Deutschlandcup. Ich habe davor noch nie eins gewonnen. Ich war ein paar Mal Zweiter und Dritter. Und ja, dass da dann mit dem Sieg geklappt hat, war natürlich schon richtig gut. Und ja, es hat dann schon nochmal Motivation gegeben, aber so, das war jetzt nicht so der Aha-Effekt.
Okay.
Und ich bin der Allergeilste, weil ich weiß ganz genau, dass es noch viele andere gab.
Ja klar, aber gerade weil du meintest, du hast vorher noch nie ein Rennen gewonnen. Also klar, wenn du sonst immer auch alle Rennen gewonnen hättest, dann wäre so, okay, ich muss jetzt sowieso gewinnen, weil das wird eh von mir erwartet. Das war ja schon so ein bisschen eine Überraschung, oder?
Ja, also ich habe schon gewusst, dass wenn es gut läuft, dass ich mitlaufen kann um Sieg. Und wir waren dann als kleine Gruppe auf dem Rad und dann war es relativ safe, dass ich dann
ja.
Aber, als Erster ins Ziel komme.
Ja, aber dann, das war ja auch so die Zeit für dich, wo du wusstest, okay, das bleibt jetzt nicht nur auf nationaler Ebene, sondern das geht auch dann in den Einzelrennen in die richtige Richtung. Dann ist ein bisschen Zeit ins Land gegangen und ich glaube, das, was dann für dich so ein, ja, bis dahin dein größter Erfolg war dein erster Europacup-Sieg. Oder
ja. Das war dann halt, also die DM war ja 2014,
ja.
Erster Europacup-Sieg war 2017.
Ja.
Und, ja, zwischendrin, ja, eben dann nach der DM. Den Winter, wo ich dann im ersten Jahr 23 war, haben wir eigentlich schon richtig gut trainiert gehabt. Und dann war auch klar, dass wir relativ früh in die Europacup-Saison einsteigen. Das lief dann eigentlich auch ganz gut.
Ja.
Das waren, also ich würde sagen, das waren meine besten olympischen Distanzen, die ich bisher gemacht habe. Ja. Mittlerweile geht der Trend ja Richtung Sprintdistanz. Und ja, und dann eben auch Verletzungen gehabt, einen Ticken zu viel Wettkämpfe gemacht.
Mhm.
Und dann die 2-3 Jahre, das war, also da war ich schon in Saarbrücken. Und also Training war schon immer richtig gut, aber so ein Wettkampf hat es dann wirklich nie, also international nie wirklich funktionieren wollen.
Ja.
Und genau, dann in Tartu, dann der erste Sieg, war auch etwas überraschend, da war ich ein bisschen unter Zugzwang. Hab gewusst, dass ich dann ein richtig gutes Ergebnis machen muss, wenn ich meinen Weltcup starten will oder weiter oben. Und ja, genau. Hab dann Ende des Jahres nochmal beim Europacup aufs Podium gekommen und damit dann bin ich dann wieder in den Kader aufgenommen worden.
Ja, du bist, glaube ich, 2013 in den C-Kader berufen worden, erstmal. Und dann.
Ja, davor DC-Kader, dann.
Ja.
C-Kader, genau. Also, ich bin jetzt nicht die ganze Zeit im Kader gewesen.
Mhm, ja.
Also, die 23-Zeit war ich immer ein Jahr drin, ein Jahr nicht.
Ja.
Aktuell, also Anfang des Jahres war ich habe letztes Jahr einen Anruf von Fabius bekommen und habe gesagt, dass ich erstmal nicht dabei bin.
Ja.
Und habe jetzt aber zum Glück dieses Jahr schon für nächstes Jahr die Kaderqualität sicher. Genau, also C-Kader war ich 2013, dann das erste Jahr 23 war BU23 hieß damals.
Ja.
Ist ja jetzt ein bisschen anders.
Ja.
Und ja. Aber so bin ich schon eigentlich immer die DTU-Schiene gefahren.
Ja, klar. Ich meine, das ist ja auch gerade, wenn man Kurzdistanz machen will, der mehr oder weniger einzige Weg, wie man das machen kann. Du hast gerade schon so ein bisschen angeschnitten, was die Rennen anging. Man musste, oder gerade aus DTU Sicht muss man entweder bei den Rennen liefern und überhaupt da hinzukommen, gibt es ja den Test im Frühjahr.
Genau.
Wie hast du das immer so empfunden? Den Test als solchen und den, sag ich mal, ja, Druck, den man dann auch verspürt, wenn man weiß, da hängt eventuell meine ganze Saison dran.
Ja, also vor 3 Jahren, als der Test da war, da habe ich um eine Zehntelsekunde die Schwimmnorm verpasst. Wir mussten 39 schwimmen, um überhaupt Europacup starten zu dürfen.
Ja.
Ich bin 39,1 geschwommen, habe schon die Flüge nach Rabat gebucht oder nach Marokko für den Afrika Cup. Oh. Und durfte dann damals nicht starten halt. Das war schon richtig blöd eigentlich, weil da eigentlich von dem Test richtig viel abhing. Das hat die D2 aber mittlerweile auch erkannt und ist da deutlich uns Athleten gegenüber, also entgegengekommen. Und also mittlerweile finde ich es absolut gut, wie der Test ist. Ich finde, der Test ist gut, um eine Standardbestimmung zu haben. Da ja weiß man einfach, wo man steht, auch im Vergleich zu den anderen. Und ja, so wie es jetzt ist, dass der Test nicht wirklich verpflichtend ist, dass man da die Chance hat, sich für den Weltcup zu qualifizieren, aber trotzdem Europacup starten kann, auch wenn man da jetzt nicht unbedingt richtig gut ist.
Ja.
Und eben so dann mit Platzierungssystem, also
ja.
Ich weiß nicht, ob ich es kurz erklären soll.
Gern, weiß bestimmt
ja, nicht jeder dazu. Die Startliste kommt ja immer 30 Tage vor dem Rennen raus und dann werden die ersten 8, also die besten 8 werden geguckt, wo die in der Weltrangliste sind. Dann wird dann Performance Indicator errechnet und dann wird, je nachdem wie gut der ist, musst du dann eine Top 15 oder eine Top 10 Platzierung machen, um eben vom Europacup in den Weltcup aufzusteigen. Das gleiche gilt dann auch beim Weltcup. Also wenn du WTS starten willst, musst du beim gut besetzten Weltcup in die Top 10 kommen oder Top 15.
Ja, wie hast du das bei dem Test immer, also du bist ja schon etliche Jahre dabei, weißt du noch, wann du deinen ersten Leistungstest bei der DTU gemacht hast?
Das war in Saarbrücken, mittlerweile ist ja Schwimmen und Laufen getrennt, Das war damals noch auch EM-Quali mit einem Swim and Run,
ja.
Ich weiß gar nicht in welchem Jahr, das war, müsste 2013 gewesen sein, 2012, ja. Und
welches war das Jahr, wo du so knapp gescheitert bist? War das 2014?
Nee, es war 2016, glaube ich. Oder 2017, ich weiß gar nicht.
Aber dann bist du ein Jahr davor, oder davor warst du dann schon mal schneller auf jeden Fall.
Genau, ja.
In einem Jahr, das habe ich nämlich auch noch damals, habe ich auch noch gar nicht gearbeitet, da habe ich das sogar schon verfolgt. Da bist du 9, 17 geschwommen und 14,
knapp 15 gelaufen.
Genau, 14,58 gelaufen. Weil damals war ich relativ neu im Triathlon und habe dann mal geguckt, was so die Leute in dem, weil wir sind ja auch ein ähnliches Alter tatsächlich, was die so machen und konnte mir dann nicht vorstellen, wie man so schnell, also schwimmen sowieso nicht, aber zu der Zeit auch nicht, wie man so schnell laufen kann. Das ist ganz witzig, das habe ich extra jetzt vor dem Gespräch nochmal angeguckt, weil ich mich genau daran erinnern konnte, dass ich das da gesehen habe damals. Ja, witzige Geschichte. Aber das...
das war also, ich glaube, das war 2015, als ich gewonnen habe.
Ja, genau.
Und 2016, als ich so knapp dran vorbeigeschrammt bin.
Ja, ich dachte gerade, weil du da... langsamer warst, dass es vielleicht davor war.
Ja, das war schon richtig cool. Also habe dann auch gewonnen im Zielsport gegen Lasse Priester.
Ja, genau.
So, ich glaube, es war damals dann auch die schnellste Zeit, die jemals einer geschafft hat, zusammen addiert.
Ja.
Mittlerweile war Justus und Jonas noch schneller. Aber es gibt dann natürlich auch, also wenn es da so gut läuft, dann weißt du, dass du mitmischen kannst und gibt dann auch richtig Motivation. Ne?
Wie kritisch siehst du das oder siehst du es überhaupt kritisch, dass quasi auf dem Rad nichts abgefragt wird an Leistungsdaten? Weil das wird ja, total außen
vor gelassen. Ja, das ist ja wirklich,
genau.
Ja, das kann man so oder so sehen. Organisatorisch ist es natürlich ein deutlicher Mehraufwand, das auch noch abzutesten und mittlerweile auf der Kurzdistanz geht es natürlich deutlich mehr ab, als noch vor 10 Jahren der Fall war auf dem Rad. Gerade durch die Norweger oder Richard Murray oder auch der Jonas Schomburg macht gerade ordentlich Radar. Und also Radfahren ist schon enorm wichtig, aber man kann schon anhand der Schwimm- und Laufzeiten sagen, ob man da mitmischen kann oder nicht. Weil wenn du eine 10 Minuten schwimmst auf 800 Meter, dann brauchst du keine WTS starten, dann sind die zwei Gruppen weg und das war's.
Ich sehe es ähnlich, dass es bestimmt schwierig ist, das auch für die Masse an Athleten irgendwie zu organisieren. Ja. Was ich aber, glaube ich, schwierig finde, ist so dieses natürlich, jetzt, das wurde ja auch schon an mehreren Stellen immer mal wieder diskutiert, kann man die Sportler normal diagnostizieren? Hast du einfach einen Radfitnessstand? Dann hättest du wenigstens die Grundfitness. Jetzt kann man natürlich auch so argumentieren, bei den Rennen hast du es manchmal, dass du innerhalb von wenigen Minuten 15 mal über 1000 Watt treten musst durch die ganzen Antritte. Das ist natürlich nichts, was bei einem Stufentest abgefragt wird. Also es sind ganz andere Fähigkeiten, die du brauchst. Von daher müsste man sich halt irgendwie überlegen, was da das Testlayout ist. Aber würdest du grundsätzlich sagen, um erstmal festzustellen, okay, da ist so eine Grundfitness, dass man überhaupt die Leistung, die man ansatzweise erbringen muss, dass man sehen kann, weil wenn da jemand total durchs Raster fällt, dann kann der ja trotzdem gut schwimmen, wenn der halt die Gruppe
auf gar keinen Fall halten kann. Also ich sag mal, Mario Mola und ein Richard Murray hätten vor 2 Jahren in Deutschland nicht in der WTS starten dürfen, weil die die Schwimmzeit nicht geschafft hätten.
Genau.
Also das muss man schon gar nicht so kritisch sehen. Jetzt dieses Jahr die Junioren haben, also früher war die Junioren-Europa-EM-Quali auch immer beim Test. Dieses Jahr haben jetzt zum ersten Mal noch einen extra Test gemacht, wo ein Triathlon war, was ich auch ganz gut fand. Und ja, also klar, der Test, wenn man nur läuft und nur schwimmt, ist, man sieht, was man in Einzeldisziplinen zeigen kann, aber Triathlon ist natürlich immer noch mal was anderes. Und klar gibt es Athleten, die beim Test nicht unbedingt gut werden, aber in der WTS dann trotzdem halbwegs.
Aber wärst du ein Fan davon? Also es ist jetzt echt nur ein Gedankenspiel, ist ja jetzt kein konkreter Vorschlag oder so. Ich stelle mir nur einfach vor, wärst du ein Fan davon, das Ganze vielleicht ein bisschen auszudehnen und sagen, wir machen in allen Disziplinen Tests, wir machen Leistungsdiagnostiken und wir machen quasi von allen Athleten, die in Frage kommen, sowas wie ein Testrennen, dass man sehen kann, okay, so sind unter Laborbedingungen, so ist erstmal die Grundfitness. Dann siehst du an dem Wettkampf, so sind die Leistungen, wenn du das als Gesamtpaket abliefern musst, plus taktisches Verhalten und dann die Gruppen und wie kannst du nach vorn fahren, kannst du die Antritte, würdest du sagen, das wäre sinnvoll oder glaubst du?
Nö, ist auf jeden Fall sinnvoll, machen wir sogar auch. Nächstes Jahr für Olympia, wegen der Staffel, haben wir jetzt dieses Jahr zum ersten Mal, waren im Kienbaum im Trainingslager und haben dann da noch einen Mixed Team Relay Test angebaut. Also Test hier in der DTU. Wir machen natürlich auch noch richtigen Triathlon und Rennen. Also bei dem Test in Kienbaum, da ist es dann schon so, die Radstrecke und die Strecke, also allgemein die Distanz ist dann schon so angepasst auf die Anforderungen, die wir dann wirklich haben.
Ja, also würdest du generell sagen, da wurde sich in den letzten Jahren auch mehr Gedanken drüber gemacht und so wie es jetzt ist, auch dass es ein bisschen offener und loser ist, das kommt den Sportlern auch aus deiner Sicht eher entgegen.
Ja, finde ich gut und also vor allem auch, dass man das vergleichen kann, wenn wir da alle zusammen starten, dass man dann sieht, ich habe zum Beispiel gesehen, dass ich noch ein bisschen auf dem Rad arbeiten muss, also zum Einzelzeitfahren so.
Ja.
Und genau.
Wo hast du das dran festgestellt?
Ja, die anderen waren 20 Sekunden schneller.
Habt ihr einen Einzelzeitfahren gemacht?
Ja, also wir sind alle Minute gestartet.
Ja.
Ich war 300 Schwimmen, 6 oder 7 Kilometer Radfahren und 2 Laufen.
Also jeder als Time Trial quasi.
Genau, ja. War also, die Strecke war schon anspruchsvoll.
Ja.
Und ja.
Wie bist du so Richtung Daten eingestellt, wenn ich dich jetzt nach deiner Wattzahl frage? Sagst du das oder sagst du es nicht?
Ich würde dir gerne sagen, aber mein Stage, das hat nicht funktioniert.
Okay. Ich überlege gerade, wie lange ist man da unterwegs? Das sind ja, da
bist du ja nochmal
10 Minuten, ne? Ja.
Also, zwischen 300 und 340, so. Also, es ist nicht so abartig viel.
Ja.
Ich weiß nicht, was der Jonas Schomburg oder der Jonas Breininger da treten. Sicherlich noch ein bisschen mehr.
Ja. Du wiegst aber auch nicht so viel, ne? Ich glaube irgendwie
um 70 Kilo,
ja. Ist ja auch noch überschaubar. Ja, aber ich meine, nichtsdestotrotz ist es gerade bei dir so, wenn wir schon gerade mal bei Mixed Relay sind, du bist ja 2-mal dieses Jahr gestartet in der WTS bei den Relay-Rennen, ohne dass du bei dem jeweiligen Wochenende den Einzelstart gemacht hast. Also klar, Leeds und Nottingham war getrennt, aber du bist in Yokohama gestartet, hast aber in Abu Dhabi und Nottingham Team Relay mitgemacht. Das lässt ja eigentlich eher darauf schließen, dass du so jemand bist, der gerade in der DTU auch für diese super kurzen Distanzen eher ganz oben auf der Liste stehst, oder?
Ja, ganz oben will ich es nicht sagen.
Relativ weit oben.
Nee, also wenn ich gebraucht werde, war ich jetzt dieses Jahr da und habe geliefert. Ja, Abu Dhabi war ganz cool. Also wir sind fünfter geworden. Nottingham auch. Und ja, ich denke schon, dass wir die kurzen Sachen eher liegen. So bei der olympischen Distanz fehlt mir noch ein bisschen die Substanz.
Ja.
Da habe ich jetzt, also ja, die richtig guten Ergebnisse waren halt immer nur auf der Sprintdistanz.
Kannst du da Rückschlüsse irgendwie ziehen, dass du sagst, okay, den Umfang, den du trainierst, das macht schon Sinn, dass du eher auf der Sprintdistanz dich wohler fühlst? Oder ist es einfach so, glaubst du, das kommt einfach mit der Zeit?
Ja, also ich bin, also mit der Zeit, ich mache es auch schon ein bisschen länger. Ich denke, es liegt daran, dass der Trend einfach Richtung Supersprint und Sprintdistanz geht. Mhm. Also ich mache 2 oder 3 Olympische im Jahr,
ja,
und der Rest ist alles Sprintdistanzen. Und ja, das Ziel ist jetzt schon dann in Tokio hoffentlich eine richtig gute Olympische hinzulegen. Ich habe schon gezeigt, dass ich ganz gute 10 Kilometer laufen kann beim Silvesterlauf dieses Jahr. Ich knapp an die 30 Minuten gelaufen.
30, 40?
Genau, war ein bisschen zu lang. Also.
Ja.
Und ja, aber im Triathlon muss man das halt auch mal noch.
Ja, aber geht ja definitiv in die richtige Richtung.
Ja.
Wir sind gerade so ein bisschen in die Gegenwart schon abgedriftet. Wir waren stehen geblieben bei deinem ersten Europa-Cup-Sieg. Das nächste, was dann passiert ist, ist, dass du Weltcup gestartet bist.
Genau.
Und relativ kurze Zeit später, also eine Saison danach, auch das erste Mal in der WTS. Ich glaube, dein erstes WTS-Rennen war 2018
in Edmonton.
Genau, ja. Was war das für dich für ein Gefühl? Vor allem vorher, war das mehr Ehre und Genießen für das, was du die Jahre vorher dir erarbeitet hast? Oder war das eher Druck, dass du sagst, okay, ich bin da jetzt angekommen, jetzt muss ich auch echt richtig liefern?
Ja, so eine Mischung aus beiden. Also davon habe ich immer geträumt, irgendwann mal da zu starten. Als es dann letztes Jahr soweit war, war natürlich die Motivation extrem hoch, da dann auch zu zeigen, dass man da mitmischen kann.
Ja.
Lief dann allerdings nicht so gut. Also Schwimmen war ganz gut, bin dann aber aus der Radgruppe geplatzt, als gerade die zweite Gruppe auf die erste aufgefahren ist, am Berg. Und da war dann eben auch einen Tag später noch das Mixed Team Relay Run. Und da wusste ich schon, dass ich wahrscheinlich starten werde. Und
ja,
sollte mich dann halt auch beim Laufen schonen. Bin dann als Zweitletzter ins Ziel gelaufen. So hat man sich natürlich die WTS-Premiere nicht vorgestellt, aber es hat dann trotzdem Motivation gegeben, weil ich dann also gewusst, dass es möglich ist, da mal mit dabei zu sein oder mitzumischen.
Ja.
Und genau.
Danach kamen noch 2 WTS-Starts, letzten Jahr in Montreal und dieses Jahr in Yokohama. Hast du von deiner Premiere, die ja, dann hast du ja gerade schon gesagt, nicht so lief, wie du es dir erhofft hast, du hast ja trotzdem sicherlich was gelernt, ne? Hier das Phrasenschwein, was hier steht, entweder man gewinnt oder man lernt.
Ja.
Was hast du denn daraus mitgenommen und konntest du etwas davon in der Zukunft schon besser machen?
Ja, also Eindrücke hat man natürlich schon viel mitgenommen, aber jetzt so im Tank für den Weltcup hat mir schon richtig viel gebracht und in der WTS habe ich es noch nicht so zeigen können. Deswegen hoffe ich, dass morgen die Karten neu gemischt werden und der Knoten platzt. Genau.
Ja, wenn der Podcast hier rauskommt, dann wissen wir auch schon, wie es ausgegangen ist. Von daher können wir da jetzt, Stand jetzt, nur in die Glaskugel gucken, auch wenn das dann schon längst Geschichte ist. Aber mich würde auch interessieren, was hat dich dann bei deinem ersten Start in der WTS am meisten überrascht? War es wirklich so dieses, okay, ich weiß schon, dass es ein krasses Leistungs- oder dass die Leistungsdichte wirklich sehr, sehr hoch ist, aber trotzdem so ein, okay, die schwimmen ja jetzt alle doch viel, viel schneller, als ich gedacht habe? Oder was die Taktik auf dem Rad? War es, dass dann beim Laufen alle auf einmal super schnell weg waren? Was hat dich da am meisten überrascht? Hatte ich was überrascht oder was?
Ja, eigentlich ist schon das Radfahren eigentlich. Also ich denke, der größte Unterschied von Weltcup oder Europacup zu WTS ist einfach das Radfahren. Gerade Maarten van Riel, wie der da die Berge hoch und runter geballert ist, absolut beeindruckend. Und ja, also das ist so das, was ich da halt, wo ich dann nochmal so gemerkt habe, aha, daran musst du wirklich arbeiten. Aber das kannst du nur rausfinden, wenn du da startest.
Ja.
Wenn du jetzt in der Bundesliga unterwegs bist oder Europacup, dann das, also kann man da nicht erfahren. Das muss man wirklich in den Beinen spüren.
Man muss es gefühlt haben, meinst du? Ja, du hast ja gerade schon gesagt, das war jetzt dann letzte Saison, wo du dein WTS-Debüt gemacht hast. Und seitdem meintest du, bist ja auch relativ verletzungsfrei durchgekommen. Was ja dann auch der Grund dafür war, dass es dieses Jahr wirklich sehr gut lief bisher. Bist du nach der Vorbereitung im Winter schon mit dem Gefühl und der Erwartungshaltung da rangegangen oder hast du dich damit auch so ein bisschen selbst überrascht?
Womit überrascht?
Mit den Resultaten, die du
erzählt hast. Ja, also letztes Jahr habe ich schon gemerkt, dass ich da vorne mitmischen kann. Da war ich zweimal um Platz 10 noch am Ende vom Jahr.
Ja.
Und habe mir dann das Ziel gesetzt im Winter, dass ich Anfang der Saison oder diese Saison aus Podest laufen will. Und ja, Kapstein lief dann nicht ganz so gut.
Platz 11, glaube ich.
Genau. Bin ich ganz gut geschwommen, dann aber auf den letzten 500 Metern noch die zweite Gruppe also aufgefahren zu uns. Dann nach 200 Metern stand der Alex hier an mir vorbeigeschossen.
Ja, gut.
Und nee, aber war dann noch halbwegs solide. Und dann, ja, also Mululuba, wo es dann geklappt hat, war eigentlich so richtig überraschend. Als ich am Rennmorgen so nach dem Frühstück war, nach Frühstück dachte ich mir, ja, irgendwie fühlt es sich nicht so gut. Mach's einfach mal das Rennen und was dann halt rauskommt, kommt raus. Also ich habe mir da gar keinen Druck gemacht oder so. Ich bin dann, ja, und das war schon richtig überraschend, dass da dann so geklappt hat. Ich denke, die Laufstrecke kam mir halt sehr entgegen. Also war ziemlich bergig und ich kann es eigentlich ganz gut. Und ja, war eine große Radgruppe und dann.
Ja, manchmal sind das die besten Rennen, wo man vorher nicht sagt, das muss heute unbedingt klappen, sondern wo man einfach mal schaut, was geht. War das dann für dich so ein Moment, wo du dann die Bestätigung für das bekommen hast, was du eigentlich für dich selbst schon wusstest, dass du das Podium bei solchen Rennen auch machen kannst?
Genau, ja. Und zwei Wochen später dann New Plymouth, lief dann auch ganz gut, war Comeback von Javi Gomez.
Ja.
Bin lange Zeit mit ihm mitgelaufen und war 10 Sekunden hinter ihm im Ziel.
Auf Platz 6?
Platz 6, genau. Ja. Und ja, wenn du dann gerade gegen Gomez startest, den du vor 10 Jahren noch angehimmelt hast oder immer noch bewunderst. Und ja, das fand ich schon richtig gut und gibt dann natürlich auch extrem Motivation.
Ja, klar. Kann ich mir vorstellen, dass du dann, hast du damit gerechnet, dass, ich meine, es wurde ja lange diskutiert bei Gomez, kann der überhaupt, gerade auf der Sprintdistanz, wo er eh im Verhältnis zur olympischen Distanz nie so stark war, überhaupt eine Rolle spielen oder wie sieht es da aus? Hast du damit gerechnet vielleicht, dass du ihm eventuell sogar davonlaufen kannst oder ist man da doch schon so ehrfürchtig, dass man sagt, okay, wenn Gomez hierher kommt, dem ist irgendwie alles zuzutrauen?
Nee, also dem ist alles zuzutrauen und ja, klar ist er auf der Olympischen besser, aber ja, er ist einfach ein Boss. Der Comeback und ist schon wieder in Top 10, glaube ich, im Ranking.
Ja.
Also ich denke schon, dass er bei Olympia dabei sein wird nächstes Jahr.
Gute Überleitung. Ja. Willst du auch bei Olympia dabei sein?
Natürlich, ja. Also ich denke, das Ziel eines jeden Sportlers.
Ja.
Ich weiß, dass es relativ unrealistisch ist, weil also wenn dann über die Staffel, aber man muss halt auch auf der olympischen Distanz abliefern, was ich bisher dann nicht gemacht habe. Kommt vielleicht noch, aber ja, wenn die Chance da ist, werde ich sie greifen. Aber wird spannend auf jeden Fall. Auch bei uns im deutschen Team, wie das dann sich entwickelt.
Wie wäre denn dein Wunschszenario? Und damit meine ich jetzt nicht, wenn du dir was aussuchen kannst, dann gewinnst du jedes Rennen und bist auf einmal der Beste. Und dann, also ist klar,
ja.
Sondern was du dir realistisch vorstellen könntest, auch wenn es dann eine Überraschung wäre, wie das eventuell klappen kann.
Ja, also dazu müsste ich, also in Tokio in einem Monat oder ein bisschen länger, ist das Test-Event, da ist die deutsche Quali nur am Top 12.
Ja.
Also es wird schon richtig, richtig schwierig. Wenn das klappen sollte, dann müsste ich halt richtig gut schwimmen und dann in der kleinen Radgruppe sitzen. Aber das Radfahren darf dann natürlich auch nicht zu hart sein. Und ja, beim Laufen dann halt, ich denke, was man schon so deutlich unter 31 laufen muss, um Richtung Top 10 zu kommen.
Ist das was du dir zutrauen würdest?
Ja, also ich denke schon, dass ich es schaffen kann. Hab's ja beim Silvesterlauf schon gezeigt, dass ich da deutlich drunter bleiben kann. Im Triathlon ist noch was anderes, aber ich denke schon, dass das möglich ist.
Ich meine, hast du dir den Kurs in Tokio schon mal ein bisschen detaillierter angeguckt?
Ja, ich war dieses Jahr in Yokohama schon.
Ja.
Bin jetzt aber nicht extra hingefahren, um es anzuschauen, aber ich habe mir schon die Maps angeguckt. Die Radstrecke ist natürlich schon heftig. Also viele Turns und Kurven und
dafür aber relativ flach oder eigentlich ja, komplett flach mehr oder weniger. Würdest du sagen, dass dir so ein Kurs entgegenkommt oder ist es gerade so dieses, okay, wenn aus der Kurve raus immer wieder beschleunigt wird, das ist genau das, was dir die Beine dann auch müde machen können?
Ja, es macht sicherlich die Beine müde, aber ich denke, wenn es relativ unrhythmisch ist, kommt mir es eher entgegen. Aber ja, wird man dann sehen beim Test-Event, wie es dann letztendlich kommt.
Du hast schon gesagt, olympische Distanz ist eher für dich ja noch so im Vergleich zur Sprintdistanz ein bisschen, ist dir noch unangenehmer. Ja. Jetzt war ja auch häufiger mal die Diskussion, ob das, es ist ja eigentlich ein Widerspruch in sich, es heißt ja olympische Distanz, weil es bei Olympia ist, aber ja. Es war ja kurze Zeit mal die Diskussion, ob die Sprintdistanz olympisch wird eventuell. Ja. Hast du das ein bisschen verfolgt zu der Zeit?
Nicht wirklich eigentlich, ne.
Ich hätte jetzt mir nämlich gedacht, dass du einer derjenigen dann gewesen wärst, die so in die Luft springen und klatschen und dann jeden Abend vorm zu Bett gehen irgendwie
vorhin
Gebet schicken, dass das passiert.
Nee, also man hatte schon die Ziele, man will ja mal besser werden. Und wenn ich sehe, dass ich auf der olympischen Distanz noch Potenzial habe und mein Ziel ist natürlich da, dann irgendwann Anschluss zu finden. Und das ist auch, was einen antreibt. Und also ich.
Du willst nicht den einfachen Weg.
Nein,
absolut nicht. Stehst du da eng im Austausch mit deinem Trainer? Vielleicht kannst du noch einmal gleich sagen, wer dich trainiert. Und gibt es da konkrete Wege, wo du sagst, okay, das müsste ich tun, um in naher Zukunft auch auf der olympischen Distanz besser zu werden?
Ja, also ich werde von Christian Weimer trainiert. Und ja, wir machen da schon zusammen, setzen uns zusammen und gucken, was gut läuft, was nicht so gut läuft. Und sind da auch natürlich schon dran. Das ist also... Man muss ja jetzt nicht komplett anders trainieren, ja, um auf der Olympischen erfolgreich zu sein. Aber nee, wir sind da dran und bin gespannt, wie es dann... Also es kommen noch ein, zwei olympische Distanzen auf mich zu dieses Jahr. Also gerade Tokio, dann Lausanne werde ich wahrscheinlich das Grand Final starten und vermutlich noch den Weltcup in Weihai. Ich glaube, es ist auch eine olympische. Also kommen noch ein paar Chancen auf mich zu, wo ich es zeigen kann. Und dann wird sich zeigen, ob man gut gearbeitet hat oder nicht.
Ja, mich würde noch interessieren, wie du so die Stimmung im Team auffasst. Du hast schon gerade gesagt, es wird im Team auch spannend um die Plätze. Einmal, wie viele es gibt, wer es schafft und wie es letztendlich besetzt wird. Ist es etwas, was so ein bisschen jetzt gerade im Jahr vor Olympia, was ja dann auch was anderes ist als die Stimmung, die direkt nach Olympia herrscht, wenn man weiß, okay, das ist eigentlich noch alles ziemlich weit hin. Nimmt das so mit der Zeit zu, dieses wir sind mehr Konkurrenten als Trainingsgefährten und Teamkollegen oder ist das eigentlich noch so ziemlich entspannt?
Nö, es ist noch relativ entspannt. Wir kommen alle gut miteinander klar. Jetzt gerade wir in der WTS, wir haben jetzt alle einen anderen Trainer, also wir machen jetzt nicht so viel zusammen. Justus ist zwar in Saarbrücken, schwimmt oft mit uns mit, aber ja, da macht also eher macht wir machen eher so unser eigenes Ding zurzeit. Aber wenn wir hier zusammen sind, dann ist es trotzdem immer richtig cool und wir motivieren uns dann gegenseitig, aber es ist nicht so das überkrasse Konkurrenzdenken.
Ja. Du hast mir vorhin schon erzählt, jetzt nach dem WTS-Rennen in Hamburg gehst du nach St. Moritz ins Trainingslager.
Genau, ja.
Hast du bisher schon Erfahrungen mit Höhentraining gemacht und wenn ja, welche?
Ja, also wir waren die letzten 3 Jahre im Winter immer im Höhentrainingslager zum Skilanglaufen. Jetzt im Sommer war ich noch nie, weil es ist relativ schwierig, es immer unterzukriegen, wenn du viele Wettkämpfe machst.
Ja.
Aber jetzt gerade vorm Test-Event passt es ganz gut rein, dann nochmal eine Trainingsphase zu haben. Und ja, freue mich schon richtig drauf. Ich werde dann mit dem Justus Nieschlag, dem Matthias Steinwatter und dem Chao Silva vor Ort sein. Und ja, bin mal gespannt, wie das dann anschlägt. Aber also Erfahrungen habe ich bisher immer eigentlich nur gute gemacht mit Höhentraining.
Wie lange seid ihr da?
3 Wochen.
Ja. Hast du, also ich war ja für eine Reportage bei den Norwegern in der Höhe. Und die haben mir ja zum Beispiel auch gesagt, dass nach ihrer Erfahrung der Unterschied zwischen, ich glaube, St. Moritz ist so knapp 1900 Meter.
Ja, ein bisschen und, weniger noch, glaube ich.
Ja, 1800 irgendwas. Ja. Und Sierra Nevada, das Trainingszentrum, ist auf 2320 Meter Höhe. Und die haben mir dann auch gesagt, diese 300, 400 Meter Unterschied, die man nochmal hat, dass man die ganz krass merkt. Also, dass es dann nicht ungewöhnlich ist, dass die ersten 3-4 Tage man super schlecht schläft und so. Und das habe ich auch tatsächlich gemerkt. Das war ein bisschen blöd, dass sie es mir am ersten Tag gesagt haben. Vielleicht habe ich mich dann ein bisschen zu sehr darauf eingestellt. Aber ich habe das schon ordentlich gemerkt. Hast du irgendwann mal solche Erfahrungen in der Richtung gemacht, dass sich das auf Schlaf, auf Regeneration ausgewirkt hat? Und so dieses klassische, okay, man muss alles irgendwie 10 bis 20 Sekunden pro Kilometer langsamer laufen. War das was du sofort gefühlt hast? Weil das ist ja ziemlich unterschiedlich immer, wie man das
wahrnimmt. Nee, eigentlich nicht. Also so überkrass in der Höhe waren wir noch nie. Also so 2-3 oder so. Wir waren immer in Livigno.
Ja.
Einmal woanders noch. Das war aber alles noch unter 2000 Metern. Also da ist die Anfangsanpassung dann nicht so heftig. Klar, guckt man schon auf den Puls und hat seine Werte, die man laufen muss, aber so richtig Probleme hatte ich da eigentlich nie.
Ja, das klingt ja ganz gut, weil auch knapp unter 2000 Meter gibt's ja jemanden, wenn du da super empfindlich bist,
ja.
Dann, ich weiß nicht, war das bei euch in der Trainingsgruppe auch mal irgendwie ganz unterschiedlich, dass du eher zu denen gehört hast, irgendwie das macht gar keine Probleme und andere, die gesagt haben, ist schon ganz schön heftig, oder war das eigentlich immer noch so jetzt auf der Höhe, auf der ihr wart, für alle noch in Ordnung?
Ja, also war eigentlich noch für alle so in Ordnung. Gibt es ein, zwei, die, glaube ich, nicht mehr in die Höhe sollen.
Ja.
Weil es eben dann im Nachhinein dann zu weit nach unten ging. Und ja, aber.
Habt ihr das auch noch irgendwie mit Bluttests und so verbunden, um zu sehen, wie das anschlägt? Oder habt ihr da erstmal einfach?
Ja, wir haben jeden Morgen Urin und Blut abgenommen. Also am Ohrläppchen ein bisschen, also reicht ganz wenig. Und dann haben wir dann die Werte halt analysiert.
Ja.
Es war aber eher noch so im Anfangsstatus, also um eine Grundlage zu haben für spätere Höhentraining.
Ja. Was auch immer für Kurzdistanzler ein großes Thema ist, ist so Aufmerksamkeit. Jetzt mal bleiben wir mal in Deutschland, Aufmerksamkeit Kurzdistanz gegen Langdistanz. Ja, wo man sagen muss, ihr habt es als Kurzdistanzler nicht wirklich einfach,
ja,
richtig,
ja.
Gegen die großen Namen, die da momentan die letzten Jahre immer Hawaii gewonnen haben. Mhm. Ist das für dich ein Thema? Wie stehst du dazu und wie nimmst du das so wahr?
Ja, ich denke, dass man da nicht viel dran ändern kann. Ich denke nicht, dass es daran liegt, weil wir auf der Kurzdistanz nicht jedes Mal gewinnen, sondern Frodo und Kine sind da einfach die Übermänner und die Superstars auch in der Triathlon-Szene, einfach, das ist ganz normal, dass dann die Langdistanz eben die Aufmerksamkeit bekommt. Und ich denke auch bei den ganzen Age-Gruppen und so, die haben dann schon eher die Langdistanz im Kopf. Da haben wir Kurzdistanz, ist nicht ganz so einfach, aber.
Also ich glaube auch, dass ein Punkt ist, dass halt der Age-Grupper sich eher mit der Langstrecke so ein bisschen identifizieren kann, einfach weil die meisten Leute, außer die Einsteiger natürlich, und die Einsteiger, da braucht man nicht dann irgendwie über Kurzdistanz auf eurem Niveau zu reden, weil die machen das, weil sie nicht weiter schaffen, so nach dem Motto, und erstmal finishen wollen, um in die Sportart reinzuschnuppern. Und die anderen nehmen halt die lange Distanz als Herausforderung. Also dieses Identifizieren, das glaube ich auch. Auf der anderen Seite glaube ich aber schon, also stell dir mal vor, es gibt bei Olympia eine deutsche Medaille. Also meinst du nicht, das würde so in der Aufmerksamkeit oder in der Triathlon-Szene so dafür sorgen, dass die Kurzdistanz sich darüber noch so einen anderen Stellenwert erarbeiten kann?
Ja, sicherlich. Und ja, ich denke, es würde immer so bleiben, dass die Langdistanz mehr einen höheren Stellenwert hat, aber eine Olympiamedaille wird da sicherlich nochmal Aufschwung geben auf der Kurzdistanz. Aber ich finde es auch ganz gut, wie du es jetzt zurzeit, also mit dir in der Triathlon-Redaktion ist die, finde ich, die Aufmerksamkeit wieder ein bisschen mehr auf die Kurzdistanz gekommen. Und ja, wir werden dann sehen, wie sich es weiterentwickelt.
Ja, ich finde halt, erstmal danke für die Blumen. Aber also es gibt ja immer, jeder hat ja auch einen anderen Standpunkt, wie er Triathlon verfolgt. Und es gibt halt, was ich gerade schon meinte, glaube ich, genug Leute, denen auch gar nicht bewusst ist, was da für Leistungen gebracht werden. Also die so dann die Resultate mitbekommen und irgendwie Schlagzeilen, die sich aber zum Beispiel keine Ergebnislisten im Detail mal angucken, wo dann halt Rennen dabei sind, bei klimatischen Bedingungen, die okay sind, bei flachen Strecken, wo etliche Leute 14:30 auf 5 Kilometer laufen oder um 14:30 rum, wo dann häufiger auch mal der Aufschrei kommt, ja, so auf jeden Fall zu kurz. Wo du dann einfach mal sagen musst, das ist nicht zu kurz, die sind einfach so krass. Also das ist nur weil halt die Leute ein Kilometer nicht dieses Tempo laufen können, können die sich halt schon nicht vorstellen, dass das irgendwie da 15, 20 Leute auf einen Schlag gibt, so ungefähr, ja. die das laufen können. Ich glaube halt, das ist auch immer so ein großer Punkt. Das geht ja in die Richtung, was ich gerade schon meinte. Die können sich damit nicht identifizieren, weil das so weit weg von dem ist, was viele selbst können, aber auch ja. von dem, was für viele vorstellbar ist,
richtig, ja.
Dass es einfach auch ein ganz anderer Sport ist. Also das ist ja auch das, was man immer mal wieder hört, wenn Athleten bei den Distanzen umsteigen. Also es ist halt Kurzdistanz und Langdistanz ist quasi, es ist ja beides Triathlon, aber es ist so, als wenn du echt einen anderen Sport machen würdest.
Das ist schon ein Unterschied, klar.
Glaubst du für dich, also es ist jetzt, ich kann mir die Antwort schon halbwegs denken, weil du schon bei Sprintdistanz und olympischer Distanz einen klaren Favoriten hast, aber würdest du sagen, du hast ja noch viele Jahre theoretisch, also knock on wood,
ja.
mit gesund bleiben und allem, was dazugehört, viele Jahre noch im Triathlon. Könntest du dir vorstellen, auch irgendwie mal so Richtung Mitteldistanz das einfach mal auszuprobieren und zu schauen, wie es dir gefällt? Oder
ja, auch? Absolut. Also ich würde schon mal gerne Langdistanz machen, einfach nur, um zu wissen, wie es ist.
Ja.
Ich denke auch, dass es da ganz gut sein kann. Wird sich dann aber zeigen, wie sich's entwickelt. Also der Hauptfokus liegt natürlich jetzt die nächsten Jahre noch auf der Kurzdistanz. Bis Paris auf jeden Fall, ja. Und wie es dann danach weitergeht, mal schauen. Aber ja, ich denke schon, dass man mich früher oder später auch mal mit dem Zeitverhobel unterwegs sehen wird.
Ja, da freuen wir uns auf jeden Fall schon drauf. Was würdest du sagen, wenn ich dich jetzt nach deinen kurzfristigen, mittelfristigen und langfristigen Zielen fragen würde? Wie würdest du die drei jeweils, was würdest du da verteilen?
Ja, kurzfristiges Ziel, morgen.
Ja, gut.
Ein raushauen. Ja, mittelfristiges Ziel, für Tokio halt einfach im Spiel bleiben und da mitmischen und alles geben, dass ich da mich qualifizieren kann. Und langfristiges Ziel, einfach weiterhin den Spaß am Triathlon beibehalten, gesund bleiben und dann wird die Leistung schon kommen und dann wird es schon gut.
Und Fernziel Paris?
Ja, auf jeden Fall.
Das ist auf jeden Fall ein Wort. Ja, also mit den großen Themenkomplexen bin ich durch. Ich mache zum Abschluss manchmal immer noch so eine kleine, relativ schnelle Kurzfragenrunde.
Ja.
So ein bisschen abseits von den nicht von den sportlichen Themen, aber von dem, was wir so thematisch besprochen haben. Dein Lieblingssportler oder deine Lieblingssportlerin?
Eliud Kipchoge.
Sehr gute Wahl. Deine Lieblingseinheiten in jeder Disziplin?
Schwimmen 8x100 auf 1,30 ab.
Best Average?
Ja, genau. Radfahren, schwierig. Wir machen sonntags immer so Kriterium auf dem Bauhausparkplatz oder an der Uni bei uns. So 3x10 Minuten, das macht immer richtig Bock und bringt auch richtig viel für die Kurzstrecke. Und beim Laufen klassisch, so 6 bis 10 mal 1000.
Wunderbar.
3 Minuten,
ja.
2 Minuten Pause, Standardprogramm.
Sehr gut. Dein Motivationssong vorm Rennen?
Oh, ich habe viele. Also mein Musikgeschmack ist eigentlich, also ich habe alles, von Hip-Hop bis Techno, alles durch. Ist schwierig, da jetzt einen Favorit zu nennen.
Was ist das letzte Lied, was du morgen vorm Rennen hören wirst?
We Do What We Want von Alan Fitzpatrick.
Alles klar. Uns beide verbindet auch die Triathlon-Leidenschaft, aber noch mehr die Laufleidenschaft, weil ich mir im Laufen noch mehr vorstellen kann, was du leisten kannst als im Schwimmen. Deine Lieblingslaufschuhe, die du bisher gelaufen bist. Ich habe nämlich mal durchgeguckt und gesehen, dass du auch schon relativ viel am Fuß hattest und auch unterschiedliche Sachen.
Ja.
Zum Beispiel die Piranha unter anderem,
genau,
die auch nicht jeder laufen kann.
Ja, ja. Piranha hatte ich eigentlich in Jugendjahren immer an.
Mhm.
Und jetzt mittlerweile bin ich auch beim Vaporfly hängen geblieben. Ich finde es schon ein richtig geiler Schuh. Und ich glaube auch daran, dass der dich ein bisschen besser macht. Und das Lauffeeling ist einfach mega geil drin. Ne?
Aber
kannst du, denke ich, auch bestätigen.
Definitiv. Ich wollte dich nämlich gerade fragen, aber hast du den mal irgendwie bei einer Leistungsdiagnostik benutzt?
Ja, also wann war Ende letzten Jahres, wir gehen da ein, zweimal im Jahr nach Leipzig.
Ja.
Und da hatte ich die auch zweimal an, einmal beim Dauerlaufstufentest 4x3 Kilometer und einmal beim V2 Max-Test. Und die waren, also beide Tests waren da richtig, richtig gut. Man hat deutlich nochmal eine Verbesserung gesehen. Lag sicherlich mein Hauptding daran, dass ich einfach richtig gut trainiert konnte und nicht verletzt war, aber
ja. Ja, war bei mir ähnlich. Wir haben ja auch einmal fürs Magazin wirklich getestet mit 3 Schuhmodellen. Ja. Und dann rausgefunden.
Verfolgt, ja, war echt faszinierend auch.
Ja, also bei mir persönlich waren es 2,6%. Ja. Das kann man so weit spinnen und sagen, das sind knapp 6 Minuten auf dem Marathon. Ja. Das ist natürlich ein Fund. Das ist nichts, was man irgendwie mit 2 Monaten Training mal schnell ausgleichen kann.
Genau, also ich glaube, dabei kam auch raus, dass es, wenn du richtig schnell bist, dass dann im Vergleich zur langsamen Geschwindigkeit nicht so viel bringt, aber...
Genau, aber der Punkt ist halt, und das konnten wir nicht testen, ich bin ja 5-Minuten-Stufen gelaufen und der Unterschied zwischen, ich bin Adidas Takumi Zen gelaufen, das ist ja dieser ganz, ganz minimalistische Schuh.
Früher auch mal gelaufen.
Ist ja, so. Also für alle, die den nicht kennen, der ist ähnlich wie der Piranha oder wie der Hanzo von New Balance. Ja. Und da war bei 3,20er Schnitt der Unterschied nur bei 1,6%. Allerdings nur auf einer 5-Minuten-Stufe. Interessant wird es natürlich, wenn man das länger laufen muss und die Ermüdung mehr einsetzt, weil dann halt, glaube ich, die Stärke des Vaporflies so zu tragen kommt. Dann hätte man irgendwie mal beide.
Also ich finde schon, man merkt, dass also die war, also früher nach dem Wettkampf, so die Waden waren komplett zu und mittlerweile habe ich das nicht mehr. Also man merkt da schon einen Unterschied.
Da sind wir uns komplett einig. Das ist immer das, was ich erzähle. Wenn du sonst einen Zehner läufst mit flachen Schuhen, dann kannst du für 1,5 Tage kannst du deine Waden erstmal abstellen. Ja. Und beim Vaporfly ist echt so, da hast du natürlich auch eine starke muskuläre Belastung. Also der läuft ja jetzt auch nicht von allein. Ja. Aber die verlagert sich eher so ein bisschen. Auch so in, was Oberschenkel angeht. Also die Waden bleiben echt krass verschont. Das muss ich auch sagen. Ja, das war jetzt eine längere Antwort auf die Frage, als ich geplant hatte. aber wenn es um Vaporfly geht, dann schweife ich immer ab. Dein Lieblingsessen vor und nach dem Wettkampf?
Ja, klassisch Pasta. Mit Tomatensauce oder Hackfleischsoße.
Und nach dem Wettkampf, wenn du dann mal irgendwie was auch darfst?
Ja, ich ziehe mir immer gleich einen Recovery-Shake rein. Den genieße ich schon immer. Und Essen, Pizza.
Sehr gut. Was würdest du jetzt machen, wenn du kein Triathlet wärst?
Ich denke, ich würde mein Studium so schnell wie möglich abschließen. Also ich mache ein Fernstudium, bin da auch schon, also ich plane nächstes Jahr damit fertig zu sein. Es geht am Ende entgegen.
Was studierst du?
BWL.
Ja.
Und ja, also ich denke, ich würde bei meinem Vater in der Firma arbeiten.
Ja.
Und nebenher trotzdem Sport machen.
Ja, wer weiß, du wirst es nie rausfinden. Du könntest, Abschlussfrage, du könntest einen Menschen aus der Vergangenheit treffen und mit ihm frühstücken gehen und über alles Mögliche reden. Für wen würdest du dich entscheiden? Muss kein Sportler sein. Kann aber.
Gute Frage. Kann ich dir gar nicht so sagen.
Ich beende das Ding nicht, bevor ich eine Antwort habe.
Kannst du zusammenschneiden. Wen würdest du zurückholen?
Nee, komm, das ist...
Ich will jetzt den nicht auch nennen, aber...
Nee, das ist... Nee, das so spielen wir nicht. Kann auch eine... Muss nicht Vergangenheit sein. Kann auch einfach irgendeine Person sein.
Das ist schon eine gute Frage eigentlich.
Irgendwen aus der Geschichte, den du gerne mal kennengelernt hättest?
Alter, keine Ahnung.
Na gut. Ich hab's probiert. Wenn dir später was einfällt, schickst du mir das als Sprachnachricht, dann packe ich das hinten so ganz schlecht. So. Nee, aber okay. Habe ich dir auch ein bisschen kalt mit der Beschichtung?
Ja.
Hätte ich dir ja vorbescheid sagen können. Dann wäre es nicht mehr authentisch gewesen. Dann machen wir das lieber so. Dann erstmal vielen Dank für deine Zeit. Und auch wenn die Hörer das nicht mehr verfolgen können, in dem Sinne wünsche ich dir an dieser Stelle für morgen ganz viel Erfolg. Viel Spaß fürs Rennen. Saug alles auf, was du mitbekommen kannst. Das ist eine affengeile Stimmung, muss man wirklich so sagen.
Ich hoffe, ich werde davon nicht überrumpelt. Aber
nee, ich glaube, das wird schon geil. Ja, das glaube ich auch. Und wünsche dir dafür erstmal viel Erfolg. viel Erfolg für die Saison und für den weiteren Verlauf. Wir hören uns sicherlich an anderer Stelle nochmal wieder. Schön, dass du vorbeigekommen bist und an alle anderen danke fürs Zuhören.
Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und mach weiter so.
Danke, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ja, vielen Dank, dass ihr bei Triathlon Talk mit dabei wart. Wenn euch das Format gefallen hat, dann abonniert uns gerne, das würde uns sehr freuen. Und wenn ihr Kommentare habt, Feedback, Fragen oder Ideen, dann schreibt uns einfach bei Facebook, Instagram oder per Mail. Und ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Ausgabe von Triathlon Talk wieder reinhört.